Hallo Apfelbäume und hallo Zugvögel, hallo Theatersaison und Nachtragshaushalt. Auch wir sind zurück nach der Sommerpause und es ist viel passiert. Bei uns, weil im September das Dezentrale Heimatenfestival angefangen hat, was in jedem Bundesland, in Österreich und der Schweiz vom 11. bis 14.09. sogar auch in Berlin stattgefunden hat. Seit wir das Projekt Heimaten voriges Jahr begonnen haben, hat sich einiges geändert und nicht unbedingt zum Besseren. Eine Regierungskoalition ist zerbrochen, eine Neuwahl wurde vorgezogen und die gesellschaftlichen Debatten sind eher noch einmal schärfer und weniger klug geworden. Das entbehrt nicht einer gewissen Ironie, denn gerade die, die sich heute lautstark gegen einen vermeintlichen linken Kulturkampf wenden, führen den Kampf selbst aufs Schärfste. Und ich schaue mich manchmal um und denke, ich wusste ja gar nicht, dass ich mich im Krieg befinde, bis ich das aus der Presse erfahren habe. Die Pointe dieser überraschenden Kriegserklärung gegen progressive Ansätze und Organisationen in Deutschland ist aber wohl, dass sie ablenkt davon, was aktuell passiert. Eine antidemokratische und völkische Partei ist bei Umfragen bundesweit mehr oder weniger auf Augenhöhe mit CDU/CSU. In Sachsen-Anhalt liegt sie bei Umfragen sogar bei 39%. Es wird also immer klarer, dass hier etwas versagt. Und damit meine ich nicht nur das Versprechen des Bundeskanzlers, die AfD unter seiner Herrschaft zu halbieren. Sie hat sich übrigens verdoppelt. Nein, das Versagen reicht tiefer bis in das Herz des Selbstverständnisses der Bundesrepublik Deutschland und ihrer Idee von einer die Demokratie tragenden bürgerlichen Mitte. Diese Mitte versagt gerade. Und als in der Geschichte des 20. Jahrhunderts gebildeter Mensch möchte man hinzufügen, sie versagt zum zweiten Mal. Es braucht also neue Antworten für alte Probleme oder alte Antworten für neue Probleme. In jedem Fall machen wir uns mit diesem Podcast auf die Suche nach Dingen, die wir bereits erreicht haben und die wir nicht vergessen sollten, weil sie uns heute weiterhelfen könnten. Und suchen, das ist übrigens auch die Kernkompetenz meines heutigen Gasts, des Autors, Clowns und Investigativjournalisten Jean Peters. Hallo Jean.
Hi.
Jean, schön, dass du hier bist. Und ach so, ich bin Max Czollek, ich bin einer der KuratorInnen für das Projekt Heimaten und das hier ist Wem gehört Deutschland? Und falls euch das hier gefällt, lasst doch eine gute Bewertung da, dann finden andere Menschen den Podcast auch. Jean, bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich dich kurz vorstellen. Jean Peters wurde 1984 geboren, lebt und arbeitet in Berlin. Er ist investigativer Journalist, Autor und Aktionskünstler. Seine Arbeiten verbinden investigative Recherche, Medienkunst und Theaterform. Zentrale Themen von Jean sind dabei Rechtsextremismus, Demokratieförderung und subversiver Widerstand. Peters ist aktuell Senior Reporter bei korrektiv.org und leitete jüngst die Recherche Geheimplan gegen Deutschland, die ihm und seinen Kollegen unter anderem die Auszeichnung Journalist des Jahres 2024 einbrachte. Zuvor baute Jean das Peng-Kollektiv mit auf, womit er unter anderem den Aachener Friedenspreis 2018 erhielt. Peters publiziert auch Bücher, etwa als Co-Autor von Der AfD-Komplex und Wenn die Hoffnung stirbt, geht es trotzdem weiter. So, Jean, und jetzt endlich sind wir an dem Punkt, dass wir miteinander reden können. Jean, schön, dass du hier bist. Wie geht's dir heute? Wie bist du hier?
Puh, also ich bin heute ehrlich gesagt ziemlich unausgeschlafen. Heute Nacht hat mich die Weltlage etwas umgetrieben. Gestern Abend, wir sprechen am 17. September, gestern Abend habe ich noch vorm Einschlafen gesehen, wie J.D. Vance einen Twitter-Typ meinte, sehr hitleresk sich verhalten hat und den Crackdown eben mit irgendwie Soros-Erzählungen aus dem Weißen Haus, Crackdown auf alle Liberalen verkündet hat. Und boah, mit dem Schlag im Magen bin ich ins Bett gegangen. Also ich bin so ein bisschen mies drauf eigentlich.
Also was passiert? Dann hast du also gibt dir das Albträume manchmal, die Arbeit auch, die du machst?
Es war so ein dösiges, ja. Mhm. Ich war so ein dösiges und man denkt, plötzlich sind da die ganzen Politiker, die, und ich stelle mir dann vorm inneren Auge vor, wie ich sie Stück für Stück verabschiede und sage, aus meinem Schlafzimmer darfst du dich jetzt verabschieden. Und wirklich, ich mache so Fantasiereisen, ja. Und die gehen dann raus und manchmal klappt es manchmal eben auch nicht.
Also wie Schäfchen zählen, genau. Nur dass sozusagen rechte Politiker in deinen Raum verlassen.
Genau, alle Stück für Stück wie so Geister aus dem Zimmer rausgehen. Und
kommen dafür andere rein, die sozusagen besser sind zum Einschlafen?
Ach, und dann gehen so die Gedanken und so. Aber also, ja, das, ich habe das wirklich nicht oft, aber heute Nacht, das war, also ich merke, das ist gerade so eine Zeit, ja, wo man, wir wissen es seit langem und wir, hey, also, ne, was ist das Schlimmere als irgendwie Linke, die sagen, ich habe euch jetzt alles gesagt und jetzt passiert es, jetzt habe ich auch noch recht gehabt. Das ist, damit kannst du ja nichts kaufen, aber das ist gerade so ein Zeitpunkt.
Absolut. Ich meine, darüber wollen wir heute auch miteinander reden. Titel dieser Ausgabe ist Antifaschismus als Utopie. Das war auch der Titel der Panel-Diskussion, auf der du unter anderem saßt, zusammen mit Nora Pauli, Omas gegen Rechts, und Katja Rumianzeva, die auf Social Media und darüber hinaus zur Situation in Belarus arbeitet, die ja auch nicht besser wird. Das heißt, an allen möglichen Stellen brennt es aktuell. Die Nachrichten aus den USA sind beunruhigend, die Nachrichten aus Nahost sind beunruhigend, die Nachrichten aus Deutschland sind beunruhigend.
Ja, wie geht's dir denn damit?
Ja, also ich meine, ich kenne diese, ich muss sagen, ich habe einen relativ ruhigen Schlaf überraschenderweise. Ja. Immer, also ich kann relativ gut die Dinge wie so weghalten. Unruhig wird es bei mir, wenn ich zu lange bis kurz vorm Schlafen gehen zu viele Dinge in meinen Kopf packe. Ja. Es kann auch sein, dass ich zum Beispiel komme von einer Lesung und dann habe ich so wie 1000 Stimmen im Kopf, wenn ich schlafe. Es ist eher so eine Art, dann so eine ADHS-mäßige Unruhe, die ich dann innerlich habe, dann kann ich nicht gut schlafen.
Also Handy weg, ab 22 Uhr.
Ganz genau.
Und so weiter.
Ne? Ja, es also klappt nicht immer, aber Handy weg, bisschen lesen. Am besten irgend so ein langes, dickes Buch, bei dem es irgendwie Fokus braucht, um zu folgen, dann wäre ich relativ
schnell
müde.
Aber das ist mir auch gefallen. Ich habe immer weniger schöne Dinge, die ich lese. Also ich lese tatsächlich, wenn ich so, und jetzt hörst du mal einen Podcast, dann mache ich irgendwie hier von Martin Kaul den Podcast an über Reichsbürger und denke mir so, okay, eigentlich wolltest du dich gerade entspannen. Ist auch ein geil gemachter Podcast, schöner Sound und so, aber trotzdem geht es da schon wieder um irgendwelche Leute, die Deutschland anzünden wollen. Also hast du wirklich irgendwelche Inhalte? Du bist ja auch Poet, soweit ich weiß, ne? Du liest ja immer von Vögeln und Apfelbäumen, wie du gerade erzählt hast.
Also, ich meine, Lyrik beschäftigt sich ja auch schon ganz lange mit der Frage, wie die Gewalt der Geschichte in die Gegenwart reicht, auf welche Weise wir auch sozusagen in unserer Alltagssprache diese Kontinuitäten ausblenden, Klammer auf müssen, Klammer zu, um irgendwie sprechen zu können.
Du kannst auch nicht lassen.
Nee, ich kann es überhaupt nicht lassen. Und ich glaube, es gibt auch einen Grund dafür und der verbindet uns beide auch. Vielleicht Full Disclosure, wir kennen uns schon seit dem Studium.
Ja.
Und es ist, dass wir mit unterschiedlichen Strategien auf eine gegen oder für eine ähnliche Sache arbeiten. Und die Frage wäre jetzt, die erste Frage an dich, wäre eine Möglichkeit, diese gemeinsame Sache zu beschreiben, Antifaschismus als eine Art von Utopie, vielleicht als eine Widerstandsform. Kannst du dich darin wiederfinden in diesem Wort?
Voll. Also klar, ich glaube, das ist eine der ältesten Erzählungen von Antifaschismus. Das ist nicht unbedingt ein, da ist das Ziel. Und dann, wenn wir das erreicht haben, leben wir in einer antifaschistischen Welt oder sowas. Sondern was einen da verbindet, ist eben der Widerstand. Untertitel meines Buches auch, subversiver Widerstand. Der wird natürlich, das Wort Widerstand ist genauso leer wie Freiheit und genauso überfüllt wie Freiheit. Also ich glaube, wir müssen da schon ein bisschen klären, was es bedeutet. Aber in der Kraft zu sagen, ich kämpfe für beispielsweise Gerechtigkeit, Egalitarismus und so weiter, verbindet ein antifaschistischer Gedanke. So, ich glaube, dann ist eine andere Frage, also ich hatte mir eben ein paar Notizen gemacht und dachte, was ist für mich denn Freiheit im antifaschistischen Sinne? Vielleicht frage ich dich das mal. Willst du damit anfangen?
Ja, ich will nur sagen, du hast deine Notizen bei der Anmod gemacht. Wenn ihr genau reinhört, vielleicht hört ihr sogar das Scribble, Scribble, Scribble. Jean hat sich sozusagen Notizen gemacht, während ich den ersten
ich
Teil...
Ich wollte nämlich widersprechen.
Finde ich aber super. Machen wir jetzt.
Ja.
Was ist Freiheit, ist deine Frage?
Ja, für dich. Mach mal. Einfach so.
Naja, ich würde schon sagen, im traditionellen Sinne Freiheit von und Freiheit zu.
Ja.
Freiheit von staatlicher Intervention. Wir dürfen alle unsere Meinung sagen, ohne dass der Staat eingreift. Freiheit von Strafverfolgung, von Einschränkung meiner Möglichkeiten, mein Leben zu entfalten, solange es nicht das Leben anderer Leute einschränkt.
Boah, du hast schon Politikwissenschaft studiert. Ne?
Wir haben beide Politik studiert, mein Freund. Freiheit zu, aber auch natürlich sowas wie Partizipation in der Demokratie und Verteidigung und Aufrechterhalten des Systems, in dem wir leben wollen. Ne? Das ist natürlich kein sagen wir mal, perfektes System, ganz und gar nicht. Aber es ist eins, was immer noch besser ist als das, was aktuell als so illiberale Demokratien oder so steht. Das heißt, je mehr ich drüber nachdenke, vielleicht auch je älter ich werde, umso mehr habe ich den Eindruck, ich habe so eine Tendenz zu so einer Art linksanarchistischer Haltung. Also ich mag sozusagen, ich bin diese ganze, wir als X müssen Y vertreten, du musst dich jetzt fügen, weil alle sagen das, du musst jetzt über das reden, weil alle sagen das und so. Das wird mir immer unplausibler, wenn es mir je plausibel gewesen ist. Ich erinnere mich noch, selbst im Studium bin ich da angeeckt mit den, sagen wir mal, eher Bewegungslinken, die stärker so ein sozusagen Mehrheits- und Machtblick oder so hatten.
Also da treffe ich mich total mit dir in dieser anarchistischen Freude, aber ich hatte mir die Notiz gemacht, Freiheit Beziehung. Also in der Beziehung zu anderen Menschen finde ich meine Freiheit. Und was ich damit meine, ich glaube, wenn man das umgekehrt liest und sieht, wie wir immer mehr Verhärtung durch, also in Kriegen in Russland und so, gibt es Verhärtungen in den Beziehungen. Es gibt aber auch hier, wenn ich in einer Leistungsideologie stecke, dann verliere ich mich irgendwie plötzlich in so einem Hecheln-Modus und es gibt immer mehr Vereinsamungen in unserer Gesellschaft. Und all diese Menschen, die eben Schwierigkeiten haben, in Beziehungen zu gehen mit anderen Menschen und darin aber eine, würde ich behaupten, kommt eine Freiheit auf. Das andere, wenn ich sage, in Beziehung gehen einer Freiheit, ist natürlich die Frage, wer bin denn ich? Also wer geht eigentlich in Beziehung? Was ist das für ein Ich-Bild? Und da gibt es eine Geschichte, die ich immer gerne erzähle. Das ist,
bitte? Darf ich? Ja, ja, ich möchte Sie hören, ja.
Das ist nämlich die Geschichte von irgendwo ich war tatsächlich in Dänemark und jemand hat mir aus der Zeitung das vorgelesen, da gab es eine Geschichte vom Typen, der war weit weg in einem anderen Land, scheißegal wo jetzt, der war Fotograf und Reporter und der hat den Gastgeber sich bedanken wollen und gesagt, guck mal, für die schöne Zeit, wo ich über dein Land berichtet habe, habe ich dir ein Porträt mitgebracht. Von dir. Ich stand nicht drin im Text, vermute, da war noch eine Übersetzerin dabei, die gesagt hat, von dir in der anderen Sprache. Und der Typ guckt sich die Fotos an und sagt, das bin ich nicht. Und er war sein Kopf. Und er sagt, hey, hallo, ich bin guter Fotograf, willst du verarschen oder was? Ne? Ja. Also natürlich bist du das hier. Ja. Und dann guckt er die Fotos durch und dann sieht er sich mit seiner ganzen Familie vor seinem Haus, vor den Bergen, mit dem Fahrrad. Und das bin ich.
Okay.
Ja, und dieses, und da würde ich sagen, also dieser Individualismus, da bin ich voll dabei. Mhm. Ja, weil in dem Augenblick, wo mir ein Mensch abhanden kommt, ein Berg, die Landschaft, die Natur, mein Fahrrad abhanden kommt, dann ist ein Stück von mir kaputt, tot, das tut weh, wie wenn du mir einen Finger abschneidest. Ja, das kann heilen, aber es ist eben sehr, sehr schmerzhaft. Und dieses Ich-Bild, dass das in Beziehung geht mit anderen, das ist für mich sozusagen ein Moment, wo ich die Freiheit suchen würde und jetzt im antifaschistischen Sinne.
Ich mag diesen Fahrradmoment. Shoutout an alle Fahrraddiebe in Berlin, die es ja viel gibt. Ihr wisst, was ihr Jean antut, wenn ihr ihm sein Fahrrad klaut, dann ist sein Finger weg.
So ist es. Okay. Aber nee, nichts gegen die Fahrraddiebe. Die sind ja auch nur strukturelle Opfer des Kapitalismus.
Wenn dann findest du es okay, wenn dein Fahrrad geklaut wird?
Nein.
Mein Trick ist ja, dass ich ein Fahrrad habe, was ein bisschen Rundown aussieht, sodass, wenn man 10 stehen hat, man sich aussuchen kann, immer so, ich nehme das Glitzy-Fahrrad natürlich. Klar. Und dann ist meins sicher nicht das, was genommen wird. Aber niemandem sagen, ich hoffe, niemand weiß, wie mein Fahrrad aussieht. Es sieht nicht besonders gut aus. Ich wollte so ein bisschen, also ich habe mich so erinnert an sozusagen, wie oft wir uns immer wieder begegnet sind. Und das ist ja auch an sich eine schöne Geschichte, dass wir so vom Studium, dass irgendwie sich unsere Wege immer wieder überschneiden. Und das hat auch damit zu tun, dass du und ich auf unterschiedliche Weise so den Weg Richtung Theater oder ästhetische Praxen, künstlerische Praxen genommen haben, bevor wir dann vielleicht wieder stärker in so einem politischen Raum schriftstellerisch, journalistisch wieder aufgeschlagen sind. Und für mich zumindest war das damals auch eine Erschöpfung mit dem Politikstudium und mit dem, was damals so an politischen Strategien zur Verfügung stand.
Voll.
Wie ging es denn dir damit? Was waren so dein, warum bist denn du erstmal raus und oder hast sogar zeitgleich schon eine Clowns-Ausbildung gemacht, dann Peng-Kollektiv? Kannst du das ein bisschen nachzeichnen?
Puh, also Clownerie habe ich tatsächlich vor dem Studium schon gemacht.
Ach so, okay.
In meiner Heimatstadt, wo ich herkomme, da gab es jemand, der hat mich in den Kinderzirkus gebracht. Damit habe ich ein bisschen Geld verdienen können nebenher und war da im Studium einer der bestverdiensten Studis, weil ich eben für so einen Clowns-Auftritt 200 Euro bekommen habe auf die Hand. Das war richtig geil und dann konnte ich alle meine Freunde einladen und so. Kinderclownerie. Also ich habe wirklich Kindergeburtstage gespielt. Ich war in allen Villen und jedem Altbau und jedem in kleinen Wohnungen in Berlin. Ich kenne das war auch eine Sozialstudie. Und habe da eigentlich gelernt, was man in der politischen Aktionskunst auch braucht. Die Achsen oder die zwei wichtigsten Instrumente eines Clowns, würde ich sagen, ist Spiegelung und Komplizenschaft. Also ich gehe hin und spiegel das Publikum wieder Dadurch entsteht eine Komik, ja. Also ich, du und ich, und ich, wir sind aber, du bist doof, ich bin doof, wir sind beide doof. Ja. Sind wir, also wenn du mich anpöbelst, sage ich, ach, noch so ein Idiot, genau wie ich.
Ja.
Und das ist quasi dann, ja, einfach eine sehr freundliche, liebevolle Art, mit einem in Austausch zu gehen und trotzdem kritisch zu sein. Und das hat mir sehr geholfen mit dem Blick auf die Welt. Also ich nehme mich nicht zu ernst, dadurch nehme ich uns alle aber sehr ernst. Und das habe ich in der Aktionskunst auch gemacht. Also nicht zu moralinsauer aufzutreten und zu sagen, hier, wir müssen die Welt retten oder was auch immer, sondern zu sagen, okay, let's try all together. Aber es ist ja sehr offensichtlich, dass an dieser Welt ziemlich viel kaputt ist. Und wenn du die Arbeit vom Peng-Kollektiv anguckst, haben wir das ja sehr, sehr viel gemacht. Für die Waffenindustrie haben wir damals, also das ist jetzt eine ganz andere Lage, ja, mit einem europäischen Krieg vor der Haustür oder in Deutschland, in dem wir aber damals noch als 80% der deutschen Bevölkerung gesagt hat, wir wollen keine Waffenindustrie und Waffenexport, so wie Deutschland, finde ich übrigens nach wie vor super wichtig, können wir gerne drüber reden, wie ist denn der Waffenexport organisiert in Deutschland und an welche Nicht-NATO-Staaten exportieren wir und an welche Diktatoren und so, aber da haben wir einen Friedenspreis organisiert im Namen der Waffenindustrie für die Waffenindustrie und haben dann quasi ja die Waffenindustrie selber gespielt. Wir haben als Google-Manager sind wir auf die Bühne gegangen und haben getan, als wären wir Google, sodass Google gesagt hat, ey, Moment mal, das sind wir nicht. Und dann aber sich in komischen Dementi verhangen haben und dann mittlerweile machen die fast alle Produkte, die wir damals vorgestellt haben. Ja.
Das ist auch krass, ne? Wie einen die Gegenwart die eigene Satire einholt.
Voll, ja, das ist übel. Das ist richtig gruselig. So. Aber genau, also okay. Das ist so das Spiel.
Ja. Genau, also das sozusagen ist die Seite, die ich auch von dir dann immer wieder auf YouTube ist, die mir begegnet oder irgendwie so bei Sachen, wo ich so meinte, das ist ja Jean, so, also auch irgendwie witzig, aber getroffen haben wir uns ja bei einem Seminar in der Uni und du hast ja Politik studiert und Politik war ja vieles, aber jetzt nicht besonders
ironisch. Weißt du noch, was für
ein ironisch. Seminar? Ja, ich weiß noch genau,
welches Seminar. Was denn für ein?
Na, Johann Galtung, das hast du gegeben.
Bei dem warst du dabei.
Da war ich dabei allerdings, ja.
Geil, transitive Frieden und Konflikte. Ja, und er ist gekommen. Und er ist gekommen
er ist
nach Berlin.
Gekommen. Ja.
Und dann kam dieser alte Mann im Hawaii-Hemd und die Bertelsmann-Stiftung hat das finanziert. Nur dafür, dass die eine Stunde mit ihm reden können. Und die kamen dann rein und haben so eine kleine Kamera, zwei Anzugträger. Und dann war dieser alte Mann in Hawaii-Hemd, hat denen die Zunge rausgestreckt und gesagt, die Bonzen kommen.
Ja.
Und das war so ein, ich dachte, was für ein krasser Professor, ey. Aber ja.
Also da haben wir uns kennengelernt und Politikstudium war ja vieles, aber nicht ironisch. Auf jeden Fall nicht zumindest von sozusagen Seiten derjenigen, also,
Johann Galtung,
die uns unterrichtet haben.
Ja.
Galtung vielleicht, obwohl ich hatte dann auch so, ich habe Galtung anders erlebt, da können wir auch noch drüber reden, wenn du willst. Aber ich habe
rote Antisemitismus.
Ja, genau.
Ja,
also Galtung war halt leider einfach auch ein Antisemit, zumindest in ein paar Dingen, die er gesagt hat.
Ja.
Und das war für mich vor allem darum interessant, weil die anderen Leute im Raum das so nicht gehört haben. Es war so in meinem sozusagen in meiner eigenen Entwicklung hin zu der Frage, wer hört was, wer ist für was sensibel, wer ist für was aufmerksam und so, schon ein wichtiger Moment. Deswegen habe ich es mir, glaube ich, auch gemerkt. Und das Seminar war aber total schön. Aber nochmal, sozusagen, ich war am Ende des Studiums, hatte ich den Eindruck, okay, also in die Politik will ich nicht gehen. Es war irgendwie so zum Abgewöhnen.
Aber das war ja auch nicht die Idee des Studiums.
Genau, ich erinnere mich, das falsch. Ja.
Also ich erinnere mich, der Drive, der da so gerade kam, war, ihr müsst alle in die Politikberatung gehen.
Mhm.
Also das fand ich noch weirder, ehrlich gesagt. Also was heißt es, Politikwissenschaft war, ihr werdet irgendwie marktkonform und das heißt Politikberatung, da kann das Geld. Naja, aber ich habe auch gedacht, will ich nicht hin, White-Collar-Jobs wollte ich auch nicht. Und so kam dann das Theater irgendwann. Also ich habe einfach scheißige Prokrastination, Unsinn machen, Quatsch, Dada und Spielspaß und Clownerie. Und auf Demos und auf dies und jenes und Protestarbeit und so. Und dann irgendwann kam Kai Voges, Schauspiel Dortmund, hat gesagt, ey Mensch, das, was du machst, ist doch Theater.
Okay, das heißt, der hat dich entdeckt. Der hat dich quasi auf der Straße angequatscht und gesagt, hey, hast du schon mal gedacht
zum
Model?
Nicht ganz. Ich wurde da eingeladen, einen Vortrag zu halten über diese Google-Manager-Geschichte und dann hinterher meint er, komm doch mal her und lass uns überlegen, ob wir da länger zusammenarbeiten können. Und wir arbeiten heute noch zusammen. Also wir sind jetzt am Schauspiel Köln, wo er ist von Dortmund nach Wien, von Wien nach Köln jetzt und wir arbeiten jetzt noch zusammen und darüber könnte ich jetzt stundenlang reden.
Da würde ich auch gerne hinkommen in dem Gespräch heute, nämlich, dass bei dir was sehen kann, was ich bemerkenswert finde, dass nämlich eigentlich keine der verschiedenen Formen oder Klaviaturen verloren geht, sondern sie immer wieder sich in neue Verbindungen eingehen. Also ich hätte dich jetzt am Ende, aber ich frage dich jetzt einfach schon, sind das unterschiedliche Instrumente oder ist das eigentlich ein Instrument, auf dem du verschiedene Tonlagen spielst, wenn du sagst Journalismus, vielleicht Politikanalyse, vielleicht Clownerie, vielleicht Theaterintervention und dann sogar Bühnenarbeiten, wie jetzt in Köln?
Ich glaube, das ist, vielleicht sind es die Beziehungen, aber es sind verschiedene Texturen, die ja verschiedene Farben haben. Meine Selbstwahrnehmung, danke, dass du sagst, es ehrt mich total, wie du das beobachtest, es ist irgendwie spannend, dass du das so reflektierst. Meine Selbstbeobachtung ist klar, ich merke schon, dass ich auf verschiedenen Hochzeiten tanze. Das wird mir zumindest wiedergespiegelt, wenn ich irgendwo hingehe und die sagen, du bist doch gar kein Künstler oder du bist doch gar kein Journalist oder du bist doch, also eher in der Abgrenzung, worin ich oft auch so eine handwerkliche Eitelkeit sehe. Manchmal völlig zu Recht, aber in den meisten Fällen finde ich es albern und völlig okay. Aber ich nehme es eher so wahr, dass ich in jeder Szene, nennen wir das mal, in der ich mich bewege, neues Handwerk lerne. Und das ist total spannend.
Ja.
Also die Campaigning-Welt, in der ich eine Weile unterwegs war, sind auch ganz andere so Habitus-Typen. Ja? Also überall gibt es verschiedene Egos und die haben verschiedene Spielarten. Also,
ja, und verschiedene Codes, wie man miteinander spricht.
Ja,
ne? Also
ja.
Habitus wäre ja klassischerweise, nur für die, den Begriff nicht unbedingt also, kennen, also sozusagen, was wird als cool wahrgenommen? Was wird als kompetent wahrgenommen? Wie reden Leute miteinander? Das wird in einem Kunstraum anders sein als im Politikraum, anders sein als im Journalismusraum.
Ja, 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 genau. Und dementsprechend verschiedene Ausschlussmechanismen. Ne? Also, so, aber das geht zu weit, das ist nitty-gritty. Ich glaube, die Kunst, der Aktivismus oder die politische Arbeit, wenn man so will, und der Journalismus sind drei verschiedene Szenen. Wenn man an den Gründer von La Gazette in Paris zurückgeht, ich habe seinen Namen gerade vergessen, also einen der ersten gedruckten Zeitungen, die es gab, der hatte selber, der hat so eine Küche für Arme gemacht, regelmäßig, hat sich das finanzieren lassen von einem der Fürsten, glaube ich, damals und hat da auch gleichzeitig auch immer Abende gemacht, wo er informiert hat, wo Leute zusammenkamen, er geredet hat, die Informationen aus der Welt zusammengetragen hat, geteilt wurden und dann wurden die gedruckt mit einem objektiven Teil und einem Kommentar an der Seite. Kennen wir noch heute in der Süddeutschen Zeitung. Und was war das denn anderes als Aktivismus? Unglaubliche künstlerische Leistung, zu sagen, ich nehme so eine Zeitung, schreibe das so auf, drucke das, layoute das, es gibt diesen Objektiven, den so und so teilen und so weiter. Und dann sende ich, informiere ich, möchte die Wahrheit weitertragen und mache sie, also ich glaube selber, die Aufgabe eines Journalisten ist, und das ist eine Aufgabe, das ist ein politischer Sinn in der Demokratie, ist Aufklärung, Informationen zu verbreiten, mit denen eine Gesellschaft sich befreien kann. Also selbstbestimmt arbeiten, leben kann. Und was wir gerade sehen im Journalismus, ist, dass genau das immer mehr scheitert. Und das liegt, würde ich sagen, am Medium. Ja, also die These ist, die ich gerade vertrete, wir hatten lange Mund-zu-Mund-Erzählungen, dann gab es irgendwie dies und jenes und wir kamen irgendwann zur Zeitung. Buchdruck und dann Zeitung. Und dann gab es irgendwann die Zeitung im Internet und alle dachten, okay, what the fuck? Und jetzt gibt es noch was Neues, nämlich die Information in den Algorithmen. Und das ist was anderes als ein Blog. Ja? Also diese Unterscheidung muss man machen, weil Algorithmen eben etwas ist, wo sehr, sehr viel Power von Tech-Firmen drin ist und ein ganz anderes System ist, wie ich dich informiere, nämlich mit einer ständigen Aufmerksamkeitskampf und einer Verzerrung der Realität bis ins Unendliche. Und dadurch sind wir alle wahnsinnig geworden, beziehungsweise sehr viele von uns und sehr gestresst und können mit den Informationen, die verbreitet werden, nichts mehr anfangen. Weil die so zerhackstückelt werden, dass du gar nicht mehr weißt, wo sollst du ansetzen, um dich zu organisieren.
Genau, und weil Wahrheitsansprüche und Meinungsansprüche sich überschneiden. Das Beispiel Kirk in den USA ist ja nur eins davon, wie die Frage mit, allein fängt schon da an, mit wem haben wir es beim Attentäter zu tun, aber auch beim Ermordeten, ja eine Frage ist, die schon da auseinandergeht, wo Leute diskutieren, ob es legitim ist, Zitate vorzulesen von der Person, die umgebracht wurde. Also ist das überhaupt legitim oder verzerrt man damit deren Andenken und so? Also ich glaube, ich sehe total, was du meinst. Du hast jetzt gerade einmal kurz noch innehalten an dem Punkt, wo du gerade gesagt hast, für mich als Journalisten, das ist ja auch eine Selbstbezeichnung, die du jetzt nicht schon immer gesagt hättest, meiner Meinung nach. Also in Peng-Zeiten, wo das sozusagen dein Hauptfokus war, hast du ja möglicherweise die Arbeit, die du gemacht hast, nur ironisch als Journalismus bezeichnest, sondern eher künstlerische Intervention, weiß nicht, wie du es gesagt hättest, vielleicht nicht, Waffenlobbyist, je nachdem, welche Rolle du gerade annimmst.
Ja.
Also du warst sozusagen flexibel in den Rollen, die du angenommen hast, in so einem Grundschauspielmodus.
Klar.
Ne? Du bist, was du spielst und was du spielst, hat mit der Intervention zu tun, die du planst.
Ich habe mich immer gefragt, also diese Zuschreibungen waren für mich nicht so ein super einfaches Thema, kannst du dir vorstellen, weil ich gehe in ein Theater, ich mache eine Regiearbeit und da kommt irgendwer und sagt, du bist du wirklich ein Künstler? Also ich so. Und dann habe ich mich dann schon gefragt, bin ich denn wirklich ein Künstler? Und dann habe ich ausgestellt auf den verschiedenen Biennalen.
Also jeder Mensch ist ein Künstler, hast du gesagt.
Nee, und es war aber trotzdem so, ich hatte mit einem Respekt vor den Kollegen, die vielleicht 10 Jahre an der Kunstakademie waren und sich ja das ganze auch wirklich suizidale Studium durchgezogen haben, eine ganz andere Perspektive. Und ich treffe immer noch Leute, denen das total wichtig ist zu sagen, also ich mache Kunst und das ist was anderes als das, was du machst.
Ja.
Und das kann ich ja verstehen, weil das teilweise eine ganz andere Grundhaltung ist, andere Methodiken, ne, und so weiter. Und das ist mir im Journalismus auch begegnet. Aber ja, also ich glaube jetzt mittlerweile mit so und so viel Jahren und Erfahrung im Journalismus traue ich mich zu sagen, ich bin Journalist. In dem Augenblick, wo ich journalistisch arbeite, aber die Grenzen sind fließend, habe ich dir an diesem Gazette-Beispiel gerade gesagt. Ja.
Okay, und jetzt Korrektiv. Also ihr seid jetzt du bist bei korrektiv.org, ihr habt schon echt super wichtige Arbeit gemacht. Ich sehe auch immer wieder, auch in so größeren anderen, sagen wir mal, Printmedien, dass Bezug genommen wird auf Korrektiv. Das ist sozusagen eine veritable, wichtige Quelle, gerade was so investigative Arbeiten, insbesondere zu PolitikerInnen und Korruption oder zu rechten Plänen, die Demokratie umzubauen und so Netzwerken und sowas angeht. Mhm. Da nehmt ihr euch die Zeit, muss man auch sagen, die Redaktionen manchmal nicht haben wollen, sich dafür keine Zeit nehmen.
Ja,
ne?
Das ist ein Luxus, voll.
Ist ein Luxus und ihr habt ja auch einen riesen Scoop gelandet von dem, der vor 1,5 Jahren die vielleicht größten Demos in Westdeutschland und größten in Ostdeutschland seit dem Mauerfall ausgelöst haben, nämlich das sogenannte Wannsee-Treffen und die Korrektivrecherchen, die damit zu tun hatten.
Wannsee-Treffen hast du jetzt gesagt. Es war ja nicht im Haus der Wannsee-Konferenz.
Nee, am Wannsee.
Nee, es war der Lenitzsee.
Achso, ich dachte mal Wannsee. Nee, Lenitzsee.
Der Lenitzsee.
Okay, Lenitzsee. Genau. Aber wie weit ist der weg vom Wannsee?
8 Kilometer von der Wannsee-Konferenz. Ja. Und dieser Bezug wurde uns halt viel vorgeworfen, weil das sozusagen ein illegitimer historischer Bezug sei. Und da würde ich auch in vielerlei Hinsicht total zustimmen. Aber es ist eine Assoziation. Ja. Genau. Also Geheimplan gegen Deutschland hieß es. Go on.
Ich wollte nur wissen, sozusagen, also einfach um das einmal noch anzuspielen. Habt ihr das kommen sehen, was das auslöst? War euch klar, dass das sagen wir, Potenzial einer solchen Arbeit ist? Habt ihr da die Algorithmen sozusagen genug verstanden gehabt, um es selber einmal so reinzuspielen, dass es dann so eine Art Informationseskalation gibt? So?
Deutschland im Titel, Nazi-Content ja. Und das Ding fliegt ab, kann
also
ich
schon,
sagen.
Ja, es war also, so ein bisschen, war schon so ein bisschen.
Nein, gar nicht. Also das würde ich, Fallhöhe ist noch das dritte Wort, was man unbedingt, Deutschlandbezug und Fallhöhe und Nazi-Content, dann hast du jede deutsche Redaktion ist hinter dir. Und das sage ich eben leider auch mit einem schalen Gefühl im Magen, weil das oft der Fall ist, ja. Sonst musst du Katzenbabys nehmen und irgendwie irrelevantes Zeug. Ich hatte keine Ahnung, dass es so groß wird. Jeder Mensch, der sagt, ich wusste das vorher, ist total megalomanisch. Also denkt, ich bin der irgendwie, also es ist ja eine der Geschichten mit den meisten Zugriffen, die es in der jüngeren Zeit gab. Mhm. Und die wird jetzt immer noch diskutiert. Ja. Also es ist bis heute eine Geschichte, wo du Gerichtsprozesse zu hast, die weiterlaufen und so weiter.
Meineide,
eventuell, weiß man nicht.
Das bezieht sich auf die neuesten Erkenntnisse, die ihr jetzt in dem Kölner Stück verarbeitet. Ne? Also, dass es mittlerweile auch wiederum sich widersprechende eidesstattliche Aussagen gibt, die wiederum was damit zu tun haben, wie erheblich und folgenschwer und gravierend die Dinge waren, die bei diesem nennen wir es mal Potsdamer Treffen, besprochen wurden.
Also, soll ich das erzählen?
Mach das gerne. Ich glaube, das ist spannend.
Ja, ich versuche es kurz und knapp.
Wir können es ja dann verlinken in unserer Folgenbeschreibung, dass wir zumindest das einmal schon gehört haben.
Ja,
was
und das Theaterstück kann man da auch sich angucken. Also die 2 Theaterabende, einmal im Berliner Ensemble und einmal eben im Schauspiel Köln, beides Regie Kai Voges und
ABE läuft auch weiter.
BE gibt es, nee, gibt es bei YouTube.
Ah, das kannst du auf YouTube gucken,
genau.
Okay.
Ja. Oder bei ARD, glaube ich, oder Dreisat oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, grob ist es ja so, in Potsdam wurde alles mögliche Zeugs besprochen von dem Neonazi Martin Sellner, der jetzt voll auf der Charlie-Kirk-Welle reitet und sich, glaube ich, auch innerlich ein bisschen mit dem vergleicht und korrektiv von Soros bezahlt zu werden und so. Dieser Österreicher, der Deutschland befreien will, war also dort und hat Vortrag gehalten und eingeladen wurde zum Masterplan, den er vorstellen soll und darüber ging eben die Konferenz. Die Teilnehmer sagen, nee, das war nur ein Vortrag von vielen und gleichzeitig sagen andere, und zwar einer der Teilnehmer, die jetzt zu uns gekommen sind, eine eidesstattliche unterschrieben hat, vom Notar und gesagt hat, nee, das war schon so, dass es dort besprochen wurde, der Masterplan auch, und das ist das Entscheidende, Verfassungsschutz relevant, der sogenannten Remigration von sogenannten nicht assimilierten Deutschen. Mhm. Nicht assimilierte, das Wort rings a bell, ne? Also klar. Juden waren im Nationalsozialismus nicht assimilierbar. Davor gab es den Berliner Antisemitismusstreit mit Treitschke, der gesagt hat, die Juden seien an allem schuld. Und als es dann gestritten wurde, hat er gesagt, nein, ich meine doch nur die nicht assimilierbaren oder die nicht assimilierten. So. Und dieses Wort kommt also aus den Dämonen der Nazi-Zeit und Vor-Nazi-Zeit wieder zurück und in Form von die nicht assimilierten Deutschen. Und natürlich auch alle anderen nach Ethnien oder eben auch die, die Flüchtlingshilfe machen, also auch alle die, die weiß sind, wenn du so willst, oder biodeutsch, aber Flüchtlingen helfen. All die, die sollen raus, die sollen remigriert werden, ist so der Tenor von Martin Sellner gewesen. Wurde dort vorgetragen, hinterher diskutiert und dann gab es so einen Überbietungswettbewerb, schreibt der Teilnehmer, der dort auch einen Vortrag gehalten hat, Erik Ahrens, mit Gerrit Huy, wer ist die bessere Remigratorin sozusagen. Und das war eine Konferenz, die ist gruselig und aber gleichzeitig total relevant für das AfD-Verbot zum Beispiel, weil da auch Ulrich Siegmund, der Sachsen-Anhalts-Fraktionsvorsitzende der AfD, einen Vortrag gehalten hat und, wie wir schon damals geschrieben haben, aber auch wie Erik Ahrens jetzt nochmal bekräftigt hat, natürlich sollte er dann dieses Remigrationskonzept in Sachsen-Anhalt umsetzen und hat da sehr viel Geld für gesucht und so weiter. Und das war also eine Gesamtstrategie, die an dem Tag besprochen wurde, um Menschen aus Deutschland rauszuschaffen. Ja. Und dann begann eben ein Streit darum, was da wirklich passiert. Ein Deutungsstreit. Interessanterweise haben sie nie den inhaltlichen Teil angegriffen bis jetzt, dass dort Martin Sellner vorgetragen und besprochen und diskutiert wurde mit allen, dass man sogenannte nicht assimilierte Deutsche aus mit über maßgeschneiderte Gesetze und Anpassungsdruck als Jahrzehnteprojekt zum Aufhalten der sogenannten ethnischen Wahl. Ethnische Wahl ist sein Nazi-Jargon für den politischen Teil des sogenannten Bevölkerungsaustauschs. Also umso mehr Menschen nach Deutschland kommen, die nicht so sind, wie er es will. Ja. Also wahrscheinlich weiß und arisch und whatever, reinrassig, umso mehr werden die Wahlen migrationsfreundlich umgebaut und dadurch entsteht der Bevölkerungsaustausch noch schneller. Das ist so sein Nazi-Wahnsinnsideologie, also so ein bisschen eine Wahnideologie würde ich das bezeichnen, nicht pathologisch, sondern politischer Wahn. Und das hat er dort vorgetragen. Und das wurde nie angegriffen, ja, sondern es wurde angegriffen, wie versteht man denn Remigration?
Ja.
Was kann das denn sein? Verstehen wir es so, wie Alice Weidel versucht hat, es zu verkaufen auf dem Parteitag, dass sie sagt, irgendwie es geht um Asylbewerber und Asylmaßnahmen, Asylgesetz und so? Oder geht es natürlich um das völkische Denken?
Und das Spiel kennen wir ja von der AfD. Also man sagt, das eine rudert dann zurück zur bürgerlichen Seite, signalisiert man hat es nicht so gemeint, in die andere Richtung schon.
Ganz genau.
Und dass das in der Nähe vom Wannsee stattfindet, kann mir keiner sagen, dass es nicht auch genau so ein Spiel ist. Wo dann, finde ich, eine sozusagen...
Das weiß ich nicht.
Ich finde, also ich glaube, dass sozusagen dann eine bürgerliche Presse sagt, also das als Treffen am Wannsee zu bezeichnen, ist ein Problem, weil man verwischt damit einen Unterschied zwischen NS und heute. Das wäre ja eine wahrnehmbare Kritik, würde ich sagen. Aber genau diese Verwischung ist doch das, was von Seiten der AfD permanent betrieben wird, um diese Art von uneigentlichen Sprechen. Nein, so haben wir es nicht gemeint.
Ja, nee, das meinst du, der Diskurs danach. Dass man der da Diskurs sagt, danach. Hör mal auf jetzt hier.
So, also wir erkennen es ja auch von Trump, der Hitler zitiert und dann sagt, das habe ich nie gelesen. Ja, also dieses Spiel damit, dass man sozusagen...
Hat er das? Echt?
Ja, natürlich. Immer wieder auch von... Der hat jetzt auch im Wahlkampf von sozusagen
also Trump
Insekten
nicht
gesprochen. Nee, Trump auch.
Oh Gott.
Trump zitiert.
Der kann zitieren.
Das hätte ich nicht gedacht. Das wird ihm natürlich in den Prompter reingeschrieben. aber wir sind schon fast am Ende, muss ich leider sagen. Und wir werden ganz, ganz viele Dinge in unsere Folgenbeschreibung reinschreiben, wo ihr weiter recherchieren könnt. Wir haben jetzt einen großen Bogen gemacht von Studium, Politikwissenschaften, künstlerische Verfahren, journalistische Arbeit, die Frage nach der konkreten Recherche zu dem Treffen in der Nähe vom Wannsee. Und was lernen wir denn jetzt daraus, Jean? Wie kommen diese Dinge dann zusammen für dich? Was ist die aktuelle Sache? Was können wir tun?
Also das, woran wir jetzt arbeiten mit Kai Voges in Köln, aber hoffentlich auch bald mit ganz vielen anderen Theatern. Also ich glaube, die Volksbühne, die haben großes Interesse, ab nächsten Jahr unter Lilienthal mitzumachen. Und auch viele weitere melden sich schon, die mitmachen wollen, in einem Netzwerk, das wir aufbauen, wo alle Theater investigative Recherchen auf die Bühne bringen können. In klassischer Theaterform, aber vielleicht auch in experimentellerer Form. Und dafür bauen wir eine Art Pipeline, wo Autorinnen und Autoren in den Pool reinkommen, dramaturgisch die investigativen Recherchen umschreiben können und daraus entstehen verschiedene erzählerische Produkte, die eben weg sind von dieser Handyscheiße und dieser Schlagkraft von Überschriften und
so. Und ist das die Reaktion auch?
Das ist eine antialgorithmische...
Ja, genau.
Das ist antialgorithmischer Journalismus. Also das ist, kommt in den Raum, gemeinschaftlich zusammen hören, denken, erleben und sich austauschen, diskutieren und das in allen Theatern Deutschlands, die mitmachen wollen. Das heißt, wir kontrollieren die Informationen nicht, die werden von jedem lokalen Theater anders bearbeitet und das ist die Idee. Ja?
Und das passiert ja, ist mein Eindruck, tatsächlich gerade auch an unterschiedlichen Stellen, oder? Also jetzt gerade hat der Podcast Gilda Con Arne angefangen, der Versuch vielleicht sowas wie eine Lage der Nation von links zu machen. Oder ich habe es jetzt mir angehört und dachte, das hat schon gewisse
Vibes,
auch, rhythmische Ähnlichkeiten. Einfach von der Art, wie gesagt, ich finde, Arne klingt ein bisschen wie
Lage der Nation. Wie Ulf oder Philipp.
Weiß ich nicht, ich kann die nicht so gut auseinanderhalten. Einer von beiden. Ja, auf jeden Fall nicht wie wir beide gerade. Und also ich frage mich, ob diese sozusagen, Gilda ist ja eine Journalistin auch und kommt ja auch aus diesem journalistischen Raum und merkt auch, was da alles schiefläuft. Das ist ja nicht nur Algorithmus, das ist ja auch eine gewisse Nähe zur Macht, eine gewisse sozusagen Wegfallen von so kritischer Befragung von Ideologie und so weiter und so fort. Dinge, die vielleicht vor ein paar Jahrzehnten auch über die andere Ausbildung, darüber, was vielleicht auch unsere Politikstudium mal gewesen ist oder so, auch noch anders funktioniert hat. Es gab einfach noch eine andere linke Ideologiekritik und so, um das mal auf diesem Niveau anzusetzen. Und ich bin übrigens jeden Tag dankbar auch dafür, dass ich dieses Studium gemacht habe, weil nichts mehr frei ist von diesen politischen Impulsen und sich auszukennen und zu wissen, wo diese politischen Impulse herkommen und wie politisches Denken funktioniert, ist extrem hilfreich darin, nicht nur eine Meinung zu haben, sondern auch eine Analyse.
Ja, wenn man es noch hinkriegt. Also ich kriege das oft nicht mehr so ganz in meinem Kopf hin, aber ich bin froh, dass du es tust.
Also ich bin immer mal wieder, habe ich so einen Moment vielleicht der Klarheit, wenn ich mich 3 Stunden gewälzt habe wie du und dann irgendwann so denke, Moment, das könnte eine Idee sein.
Deleuze, da war er doch.
Oh nein. genau. Okay, wo kann man das finden? Also diese Pipeline, das, was ihr jetzt baut bei Korrektiv?
Das ist ganz neu, das gibt es noch nicht so richtig. Man muss mir eine E-Mail schreiben, wenn man mitmachen will. Und man kann sich das erste Stück am Schauspiel Köln angucken.
Und E-Mail findet man bei Korrektiv
auf der Website. Und die E-Mail von mir findet man auf Korrektiv. Und man kann auch den Spotlight dort abonnieren. Das ist unser Newsletter. Und natürlich ganz viel spenden.
Und mitmachen heißt auf der Bühne stehen oder...
Auf der Bühne stehen. Auf der Bühne stehen, wahrscheinlich ein bisschen unwahrscheinlich, aber kann auch sein. Eher, wenn du Autorin bist, wenn du Theater bist, wenn du ein Schultheater bist, wenn du eine Kneipe bist, die gerne mal Lesungen macht.
Ja.
Also alle, die Lust haben auf einen Raum, in dem auf eine neue Art und Weise journalistische Recherchen verarbeiten.
Ah, das ist ja sauspannend. Okay, also das heißt, mach deine Kneipe zur Plattform.
Klar, und dann lest ihr zusammen Theatertext oder whatever. Oder ladet den lokalen Künstler ein, ob er das machen will, inszenieren will, ja.
I like it. Okay, wir werden das auch nochmal probieren, so mit den Informationen unten zusammenzufassen, soweit es geht. Jetzt aber erstmal Ende mit dieser Folge. Wir könnten tatsächlich, das ist nicht nur eine Phrase, noch eine ganze Weile weiterreden. Deswegen aber jetzt der Abbinder. Leute, die diesen Podcast schon mal gehört haben, wissen es auch. Nämlich der Titel jetzt als Frage an dich. Lieber Jean, wem gehört Deutschland?
Aua. Also, erste Antwort, das hat viele Ebenen unserer Fantasie. Es gibt eine sehr, sehr schöne künstlerische Arbeit, die ich mal in Wien gesehen habe. Das war eine österreichische Arbeit, wo der einen Tag lang in den Medien zusammengeschnitten hat, jeden Moment, wo Österreich gesagt wurde. Und das war stundenlanges Österreich, 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 Österreich. Und da hast du gemerkt, wie sehr Österreich konstruiert wird. Und das erste deutsche Fernsehen, das zweite deutsche Fernsehen und alles muss Deutschlandbezug haben. Und solange es keinen Deutschlandbezug hat, wird es nicht gesendet. Und das ist so redaktionell. Wir erfinden Deutschland jeden Tag in unserer Sprache und Denken, in unseren Papieren, überall neu.
In der Korrektivrecherche.
In jeder Korrektiv-fucking-Recherche, ja. Also erstmal, unsere Fantasie hat diese Nation geschaffen. Natürlich, klar, gehört es irgendwie dem Bruttoinlandsprodukt und den ganzen verschiedenen, ja, also denjenigen, die die Macht darüber haben, wer fressen darf und wer nicht. Es gehört denjenigen, die die Grenzen zumachen und die Menschen reinlassen. Und das ist sehr, sehr konkret. Also Armutssteuerung, würde ich es jetzt mal nennen, ist ein Teil, der auch das Deutschsein definiert. Und meine Hoffnung ist aber, dass Deutschland als Einwanderungsgesellschaft funktioniert, wenn man so will. Und das meine ich jetzt im total CDU-konservativen Sinne und nicht im völkischen Sinne. Und du merkst, ich lade hier alle ein, die nicht linksradikal denken, zu sagen, hey, vielleicht lass uns gucken, dass wir nicht uns komplett dem russischen Stiefel und der Migrationsdebatte der AfD und vielleicht jetzt auch der USA unterwerfen als Deutsche.
Vielen Dank, Jean.
Dankeschön, dass ich da war. Was für ein Ende.
Danke, ciao. Bis zum nächsten Mal.
Wem gehört Deutschland? Ist ein Podcast aus dem Haus der Kulturen der Welt. Im Rahmen von Heimatisierung, einer Gesprächsreihe des pluridisziplinären Projektes Heimaten. Projektträger: Haus der Kulturen der Welt. Intendant und Chefkurator: Bonaventure Soubejeng Ndiko. Stellvertretende Intendantin: Henriette Gallus. Moderation und Konzept: Wem gehört Deutschland? Max Czolek. Mixing und Mastering: Pool Artists. Sounddesign: Steffen Dix. Grafik: Studio Yukiko. Dieser Podcast wird gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung. Heimaten wird gefördert durch der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.